Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Christoph hat letzte Woche ja eröffnet mit diesem Thema anhänglich und dabei davon gesprochen, dass die ersten Nachfolger von Jesus wirklich fasziniert von ihm waren, dass sie mit offenen Mündern dastanden, wenn er gelehrt hat, dass wenn sie ihn beobachtet haben, wie er mit anderen umgegangen ist, dass sie einfach fasziniert waren, die waren begeistert. Und analog würde man doch heute sagen, hey, Christ sein, das gehört ja irgendwie dazu, dass man von diesem Christus begeistert ist. Und oft ist es ja so, wenn ich von was total begeistert bin, dann hat es was Ansteckendes, dann springt es auch mal auf andere über. Jetzt ist es heute meiner Wahrnehmung nach so, dass wir Christen nicht überaus ansteckend sind, was in Zeiten einer Pandemie vielleicht ganz gut klingen kann oder klingen mag. Hey, wir Christen, wir sind gar nicht so ansteckend, aber es ist ja nicht wirklich gut. Es wäre doch eigentlich schön, wenn wir ansteckend wären. Aber wir sind's oft nicht. Meiner Wahrnehmung nach hat die Kirche, hat die Christenheit, haben wir Christen so ein gewisses Imageproblem. Ich glaube, das Bild, zumindest in unserer Hemisphäre, von Christen ist, naja, also zumindest fromme Christen, die müssen halt irgendwie artig sein. Die sind vielleicht manchmal auch so ein bisschen spießbürgerlich. Die achten schön auf die Kehrwoche und sind auch ganz brav, also zumindest dann, wenn jemand hinschaut. Und die müssen sich an Regeln halten. Auch an Regeln, die vielleicht heute gar nicht mehr so viel Sinn zu machen scheinen. Und wehe, sie tun es nicht. Dann ist da dieser kleinkarierte Erbsenzähler-Gott. Und der ist dann sauer. Und der muss irgendwie besänftigt werden. Und dafür muss man dann wieder besondere Regeln einhalten. Und das ist an sich natürlich ein super System. Viele Religionen oder religiöse Systeme, die funktionieren genauso. Da machen Männer, meistens sind das Männer, im Namen eines unsichtbaren Gottes Regeln. Und sie bieten ein System an, was dann bei Regelübertretung auch getan werden kann. Irgendwelche Buß- und Opferrituale. Das ist ein klasse Machtmittel, hat jahrtausende lang in den unterschiedlichsten religiösen Kontexten funktioniert. Regeln eines unsichtbaren Gottes zu verkünden, an die sich dann artige Gläubige zu halten haben. Das Ding ist aber, es hat sich was geändert. Denn der Unsichtbare wurde sichtbar. Und das verändert alles, oder das hätte zumindest alles verändern müssen. Ich bin überzeugt, das Bild, das Menschen von Christen haben, dieses Bild wird diesem Christus, diesem Jesus von Nazareth überhaupt nicht gerecht. Denn wenn man hinschaut, dann sieht man, dieser Jesus, der war alles andere als artig. Der war wirklich andersartig. Ich glaube sogar, er war ganz schön unartig. Und ich würde heute gern mit euch eine Geschichte dazu anschauen. Sie wurde von Markus geschrieben, einem der vier Biografen von Jesus. Und die geht so. Es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. So eine kleine unschuldige Szene. Man wird im Kornfeld, was ist schon dabei? Und so, ja, könnte man denken, was ist schon dabei? Und dann denkt man, hey, was ist das für ein komisches Intro? Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Sie kommen an so einem Kornfeld vorbei. Und die Jünger fangen an, so ein paar Ehren auszureißen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie auf Krawall gebürstet waren, sondern, das wird im Verlauf der Geschichte noch deutlich, weil sie hungrig waren. Man könnte sagen, hey, die begehen Mundraub. Die holen sich so ein paar Ehren, um sich daraus nachher was zu essen zu machen. Und die Frage ist, hey, so what? So what? Aber die Nummer, die ist ganz schön brisant. Stellt euch das mal wie so ein Film vor. Ja, die Jünger, die laufen durch das Feld, rupfen so ein paar Ehren raus, können sich nachher ein Fladenbrot draus machen, sind natürlich nicht mit dem gebotenen Mindestabstand unterwegs, ist ja ein älterer Film. Geht euch das übrigens auch so, wenn ihr Fernsehen guckt, einen Film guckt und da stehen mehrere Menschen zusammen, so auf einem Haufen, dass ihr so denkt, oh, geht auseinander, das geht gar nicht. Ja? Also geht mir manchmal so. Aber anyway, also tut nicht so viel zur Sache. Aber diese gleiche Reaktion, das geht gar nicht, das hatten dort ein paar Leute. Die haben das gesehen und gesagt, Moment, das geht hier aber gar nicht. Wir lesen weiter. Die Pharisäer sprachen zu ihm: Ey, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Da tauchen sie auf, die Pharisäer. Das war eine Gruppe von besonders frommen Menschen der damaligen Zeit. Und die werden oft ja so ein bisschen spöttisch abgetan, so ein bisschen negativ belächelt. Aber eigentlich tut man ihnen damit Unrecht. Denn die haben es mit Gott wirklich, wirklich ernst gemeint. Sie wollten Gott ehren und alles richtig machen. Sie wollten möglichst gegen keines seiner Gebote verstoßen. Sie hatten eine riesen Ehrfurcht vor Gott. Und denen ging Jesus ganz gehörig auf die Nerven. Denn der hat immer und immer wieder ihr religiöses System in Frage gestellt. Der war ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollten ihn loswerden, sie haben ihn beschattet, haben irgendwie geguckt, können wir nicht irgendeine Form von Vergehen finden, damit wir ihn dran bekommen können. Und jetzt sehen sie ihre Chance. Sie sagen: Jesus, du Rabbi, deine Schüler, für die du die Verantwortung hast, die machen was Verbotenes. Offensichtlich hat Jesus da gerade nicht mitgemacht, aber sie wollen jetzt sehen, hey, wie reagiert dieser Jesus, wenn es nicht um ihn geht? Wie reagiert er da? Sagt er jetzt zu seinen Jüngern: Ja, liebe Jünger, hört mal auf, die Pharisäer, die haben recht, es muss jetzt wirklich nicht sein, dass ihr das jetzt am Sabbat macht und ja, bitte lasst es bleiben. Oder sagt er: Hey, ihr lieben Pharisäer, ganz ehrlich, meine Jungs und ich, wir haben Hunger, wir sind seit 4 Stunden unterwegs. Worauf die Pharisäer antworten würden: Moment, wie lange seid ihr schon unterwegs? 4 Stunden, ihr wisst schon, dass das nicht erlaubt ist am Sabbat. Ja, also entweder er knickt ein und sagt, ihr habt recht, wir haben einen Fehler gemacht beim Ernten. Oder er sagt, ey, wir haben uns angestrengt, sind weit gelaufen und haben damit einen Fehler gemacht. Egal, was er sagt, sie haben ihn im Wickel. So eine klassische Zwickmühle, in die sie Jesus bringen wollen. Für uns heute ist es ja echt eine absurde Situation. Ich meine, warum regen die sich so auf? Weil der irgendwie am Sonntag oder am Sabbat was gemacht hat? Also für uns ist es doch heute kaum nachzuvollziehen. Aber damals, da war das brandheiß, denn das Sabbatgebot, das galt zum einen als das Wichtigste der 10 Gebote. Nach diesem 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter neben mir. Das Sabbatgebot, das ist weitaus detaillierter ausgeführt als alle anderen Gebote zusammengenommen. Das war super, super wichtig zu Jesu Zeit. Und zum anderen muss man wissen, dass das Sabbatgebot unter einem ganz besonderen Schutz im Alten Testament stand. Und das klingt für unsere Ohren vielleicht erstmal barbarisch, aber so heißt es zum Beispiel in 2. Mose 31, Vers 14, der Sabbatschänder, der soll getötet und aus dem Volk ausgerottet werden. Ganz schön krass. Für die Juden der damaligen Zeit war der Sabbat ein Zeichen nationaler Identität. Dass man am Sabbat geruht hat, das hat die Juden von all den anderen Völkern ringsrum zu der damaligen Zeit komplett unterschieden, von allen Nachbarvölkern. Das war ihnen so heilig, dieser Sabbat, dass es dafür sogar Märtyrer gegeben hat. Ja, die Juden, die kamen mehrfach militärisch echt in Bedrängnis, weil sie sich geweigert haben, am Sabbat zu kämpfen und sich zu verteidigen. Und als die Römer gemerkt haben, wie ernst es den Juden mit dem Sabbat ist, da haben sie irgendwann gesagt, okay, wir gewähren euch den. Die Juden durften als einziges von all den eroberten Völkern dürften sie den Sabbat freimachen. Das war ein hohes Gut, das war teuer erkauft, im wahrsten Sinne des Wortes mit Blut errungen. Deswegen haben die Juden diesen Tag heilig gehalten. Das war ihr religiöses Symbol, es war ein nationales Symbol, ein Symbol der Gruppenzugehörigkeit. Wer den Sabbat hält, der ist einer von uns. Und wer ihn nicht hält, der kann kein Jude sein. Die Frage ist natürlich, was heißt es, den Sabbat zu halten? Ich meine, was gehört zum Ruhen am Sabbat dazu und ab wie viel Anstrengung ruht man eigentlich nicht mehr? Im Laufe der Zeit wurden 39 Kategorien festgelegt, die wie so eine Art Schutzzaun wirken sollten. Wie so eine Art Schutzzaun, die das Sabbatgebot beschützen, damit man es nicht übertritt, auch nicht aus Versehen. Und die Pharisäer, die haben sich ganz stark als Hüter dieses Zauns verstanden. Und ernten und Ernte verarbeiten, sei es auch in so einer kleinen Menge, wie dass du mit der Hand da was ausreißt, das war eindeutig eine Grenzüberschreitung. Vor dem Hintergrund kann man auch verstehen, warum sie so ein Problem damit hatten. Denn Jesus hat das Symbol ihrer Gruppenidentität in Gefahr gebracht. Er hat den Sabbat und die Dinge, die man an ihnen nicht tun darf, die hat er in ihren Augen glattweg übergangen. Das Problem bei dieser Geschichte ist, die Pharisäer haben das Warum hinter dem Was aus dem Blick verloren. Sie haben aus dem Blick verloren, wozu war eigentlich das Sabbatgebot ursprünglich gedacht? Warum hat Gott das gegeben? Und das will Jesus hier neu deutlich machen. Denn das Sabbatgebot war dazu da, einen Tag Pause zu machen von der Arbeit, von diesem Getriebensein. Aber bitte nicht einen Tag Pause machen davon, den Nächsten zu lieben. Das Sabbatgebot war dazu da, dass man mal durchatmen konnte. Einmal die Woche nicht Maschine zu sein, sondern Mensch. Pause vom Dauerdruck, aber nicht Pause, was deine Mitmenschlichkeit angeht. Nicht Pause, was deine Barmherzigkeit angeht. Was macht Jesus in dieser Situation? Artig wäre gewesen zu sagen, hey, es tut uns leid, wir opfern zwei Täubchen für unser Vergehen. Es tut uns wirklich leid und wir machen es auch nie mehr. Es tut uns leid, wenn wir diesem unsichtbaren Gott da irgendwie auf die Füße getreten sind. Machen es nie mehr. Aber Jesus, der ist ganz schön unartig. Der entschuldigt sich nicht, sondern der legt den Finger in die Wunde, dass hier mit diesem an sich guten Gebot echt was schiefgegangen ist. Er sagt zu ihnen, habt ihr nie gelesen? Habt ihr nie gelesen? Boah, das ist fies. Die Schriftgelehrten, ja, diese Schriftprofis zu fragen, sag mal, habt ihr das nie gelesen? Und die sagen so, natürlich haben wir gelesen, wir haben alles gelesen. Und ihr sagt, hey, habt ihr nie gelesen und verstanden, was da wirklich steht? Er macht weiter, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas des Hohenpriesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester. Und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Hey, habt ihr nie gelesen, was David gemacht hat, als er in Not war und gehungert hat? Der hatte Hunger. Unser großer König David, diese Galionsfigur unserer Geschichte. Was hat er gemacht, als er hungrig war? Der ist in das Allerheiligste gegangen. Und hat dem Allerheiligsten, dem unsichtbaren Gott, sein Brot weggegessen. Ja, und nicht nur er, sondern auch noch die mit ihm waren, seine Soldaten, an deren Hände ist noch Blut geklebt. Eigentlich haben die das Heiligste entheiligt. Und hat es ihn unheilig gemacht, sagt Jesus? Hat es ihn unheilig gemacht? War Gott sauer? Nee, Gott hat ihn einen Mann nach seinem Herzen, einen Mann nach seinem Geschmack genannt. Gott war nicht sauer. Die Situation hat es nötig gemacht, die Regel zu brechen, weil Hunger toppt Gehorsam. Die Gebote, ja, die sind wichtig, aber die sind nicht das Wichtigste. Und wie man sie verstehen kann, wie man sie verstehen soll, wie man sie verstehen muss, das kann je nach Situation ganz unterschiedlich ausfallen. Für die Pharisäer ist es echt eine harte Nuss. Denen verschlägt die Sprache, die sagen nichts mehr, weil Jesus redet sich nicht raus, sondern er argumentiert mit der Heiligen Schrift, mit ihrer Heiligen Schrift und sagt ihnen, Leute, eure Heilige Schrift, die gibt sogar noch was anderes her. Mit der gleichen Heiligen Schrift kann man hier zu einem anderen Ergebnis kommen. Man könnte sagen, das ist sehr Jesus-mäßig, hier eine gewisse Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erkenntnisse gibt und geben darf, weil das Leben ist nicht schwarz-weiß und Glaube ist nicht schwarz-weiß und Gott ist nicht schwarz-weiß und dass wir unterschiedliche Erkenntnisse fröhlich aushalten und nebeneinander stehen lassen können. Das ist gut. Funktioniert natürlich nur, wenn ich meine Ansicht nicht mit Gottes Meinung irgendwie gleichsetze. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann ich wunderbar verschiedene Dinge nebeneinander aushalten. Wenn du das gerade hörst, kann ich mir vorstellen, dass du denkst, ja, das klingt irgendwie nett, aber das klingt auch alles ganz schön beliebig. Gibt's nichts Festes und Verbindliches, nichts Unwandelbares, nichts, was sich nicht ändert, nichts, was ein für alle Mal gültig ist? Doch, das gibt es. Und das ist das Großartige, was ich grandios finde, dass wir das eine Ding wirklich wissen dürfen, dass wir über den Unsichtbaren spekulieren müssen, sondern der Unsichtbare wurde sichtbar. Der Ewige wurde zeitlich, räumlich, irdisch anfassbar. Und das, was sich nicht ändert, ist, was unveränderlich ist, dass Gott Menschen liebt. Über alles. Er liebt Menschen wirklich über alles. Er liebt sie mehr als sein Leben. Er liebt sie mehr als seine Gebote. Er liebt sie mehr als sein Wort. Gott liebt Menschen über alles. In Bezug auf den Sabbat bringt Jesus es folgendermaßen auf den Punkt. Er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und so ist auch der Menschensohn, und damit meint er sich selbst, somit ist auch der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Jesus sagt zu den Pharisäern, Leute, die Gebote, auch das Sabbatgebot, euer Lieblingsgebot, das euch so hoch und heilig ist, das ist für euch gemacht, nicht ihr für das Gebot. Das ist ein großer Unterschied. Das ist alles für euch gemacht, aus Liebe. Es soll euch dienen, nicht ihr dem Gebot. Weil Gott Menschen liebt über alles. Die Pharisäer, die hatten diese Sicht, hey, ihr werdet jetzt schon nicht verhungern, wenn ihr euch jetzt an dieses Gebot haltet. Es geht hier schließlich nicht um Leben und Tod, also haltet euch doch einfach dran. Euer Verzicht, der ehrt doch Gott. Und Jesus, der provoziert hier. Natürlich wären die Jünger nicht verhungert. Das hätte man auch irgendwie anders regeln können. Die hätten auch wirklich noch ein bisschen warten können. Aber er will diesen Punkt machen, dass Gebote über dem Mensch stehen. Er sagt zu den Leuten, merkt ihr nicht, dass euch eure Haltung eigentlich unmenschlich macht? Hier haben Leute Hunger und ihr sagt, ach komm, das kann auch noch warten, das kann auch noch warten bis morgen. Im Verlauf von Jesu öffentlichen Wegen, in den 2-3 Jahren, in denen er so unterwegs war, da kam es immer und immer wieder zu so Konfrontationen am Sabbat. Weil Jesus da ständig Dinge gemacht hat, die irgendwie verboten waren. Zum Beispiel, dass er Leute geheilt hat. Auch so medizinische Tätigkeiten waren am Sabbat verboten. Und wenn man die Evangelien liest, dann fällt einem auf, dass Jesus überdurchschnittlich oft an einem Sabbat heilt. Man könnte meinen, sag mal, gibt's keinen anderen Tag zum Heilen als diesen Sabbat. Und ich bin mir sicher, er hat das gemacht, um diesen ganz klaren Punkt zu setzen. Nämlich eigentlich einen ganz basalen Punkt, der absolut selbstverständlich sein müsste, es aber oft in gerade christlichen Kreisen vielleicht nicht immer ist. Und zwar im Zweifel Liebe. Im Zweifel entscheide dich für die Liebe. Denn nicht das Übertreten eines mehr oder weniger klaren Gebotes ist Sünde, sondern wenn immer ich merke, dass meine Überzeugung dazu führt, dass ich was tue, was jemand verletzt, was ihm wehtut, was ihn unwürdig behandelt. Wenn immer meine Überzeugung mich dazu bringt, unbarmherzig mit meinem Nächsten umzugehen, dann ist es Sünde. Selbst wenn ich dabei eine Bibelstelle anwende, selbst wenn ich sozusagen eine biblische Fundierung dafür habe, mich so und so zu verhalten, wenn das dazu führt, dass Menschen ausgegrenzt, dass Menschen nicht mit der von Gott gegebenen Würde behandelt werden, dann ist es Sünde. Und dann stehe ich in Widerspruch zu dem sichtbar gewordenen, unsichtbaren Gott. Und bei dieser ganzen Nummer geht es nicht nur um den Sabbat. Der Sabbat, der fungiert hier so als ein Pass pro Toto. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, googelt's mal. Nein, Spaß. Also Pass pro Toto ist ein Teil für das Ganze. Dieser Sabbat, der steht als Teil fürs Ganze, für den grundsätzlichen Umgang mit unseren religiösen Überzeugungen. Und es kann manchmal ganz schön unbequem sein, denn wir alle haben, wie die Pharisäer damals, so unsere Lieblingsgebote und unsere Identity-Marke. Die Dinge, die für uns halt nun mal definitiv zum Christsein dazugehören, die einfach verpflichtend sind. Und es mag bei jedem von uns, der hier gerade vor seinem Rechner, vor seinem Laptop, wo auch immer sitzt und eingeschaltet hat, das mag je nach religiöser, familiärer Prägung, mögen es unterschiedliche Faktoren sein, was wir als besonders wichtig erachten. Ja, bei manchen Kreisen von Christen, da fängt es bei der Kleidung an. Ja, da wird das Christsein einer Frau ernsthaft in Frage gestellt, wenn sie nicht lange Haare und lange unförmige Röcke trägt. Ja, klingt vielleicht ein bisschen absurd für die meisten von uns, hoffe ich zumindest, aber ich bin zum Teil so aufgewachsen. Ich habe lange Kleider, nein, Spaß, ich habe keine langen Kleider getragen, aber ich bin in einem Setting aufgewachsen, wo das erwartet wurde. Ich bin sehr froh, dass das heute kein Identity-Marker unserer Kirchen hier ist. Ja, vielleicht haben wir als Lieblingsgebot das Fünfte und wir sagen, hey, also beim Fünften, da hört der Spaß wirklich auf. Du sollst nicht töten. Und wir haben dabei so Themen wie Militärdienst oder Gewalt oder Abtreibung oder Fleischessen im Kopf. Oder vielleicht ist es bei uns das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und wir sagen, hey, aber genau darüber definiert sich doch Christsein. Und wir verbinden damit so Themen wie Sex und Themen, die mit Beziehung zu tun haben und denken dann noch an Scheidung und Homosexualität und Sex vor der Ehe und nach der Ehe und in der Ehe und weiß der Geier was. Und Jesus würde sagen, also alles spannende Dinge, also bis auf die Klamottenfrage, ja, aber der Rest ist interessant, können wir mal drüber sprechen, aber nichts davon, kein einziges dieser Themen darf in der Anwendung dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, dass sie diskriminiert oder verletzt werden. Denn wenn das passiert, dann ist es Sünde. Und das ist das absolut Ungezogene, dieses Unartige an Jesus. Es geht ihm nicht um blinden Gehorsam. Es geht ihm um Liebe. Ich bin überzeugt, dass Gottes Gebote echt gut sind und Sinn machen. Aber in der Anwendung muss ich mich in der jeweiligen Situation fragen, hey, bringt mich jetzt diese Anwendung dazu, dass ich Gott mehr liebe? Und bringt es mich dazu, dass ich die Menschen um mich herum mehr liebe? Wenn die Antwort ja ist, ja, wenn ich das jetzt anwende, dann sorgt das dafür, dass ich Gott mehr liebe und die Menschen mehr liebe, dann tu es. Wenn die Antwort einmal ja, einmal nein ist, tu es nicht. Wenn sie zweimal nein ist, erst recht nicht. Ja? Denn es geht Gott um Liebe und um Freiheit. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wer Jesus kennenlernt, wer genau hinschaut, wie dieser sichtbar gewordene, unsichtbare Gott war. Wer da hinschaut, der verliert jede Form von Furcht oder Angst vor Religiosität. Und ich glaube, das ist so entscheidend wichtig, weil die meisten von uns, ganz egal, ob wir irgendwie in einem hochreligiösen Umfeld oder einfach nur hier irgendwie Süddeutschland oder Deutschland oder wie auch immer aufgewachsen sind, in den allermeisten von uns steckt ein angstgetriggertes und furchtgetriggertes Gottesbild tief in uns drin. Diese Angst, diesem unsichtbaren Gott irgendwie auf die Füße getreten zu sein. Und Jesus ist gekommen, um damit aufzuräumen, zu sagen und zu zeigen, Leute, das ist nicht nötig. Gott ist nicht sauer. Gott ist das Gegenteil davon. Oder wie Johannes, dieser eine Biograf von Jesus, das ganz einzigartig auf den Punkt bringt, indem er sagt, Leute, Gott ist Liebe. Punkt. Er ist nicht Liebe, Komma, aber, nein, der ist Liebe. Punkt. Und wenn du Menschen liebst, wenn du ihre Belange wichtig nimmst, wenn sie dir wichtig sind und du sie liebst, dann zauberst du ein Lächeln auf Gottes Gesicht. Wir haben hier an Ostern, vor 3 Wochen war das, glaube ich, haben wir in diesem Livestream-Gottesdienst von Pastor Guy, diesem Pastor in Indien, erzählt, der sich um die Ärmsten der Armen kümmert, mit seiner Kirche, die zu den Ärmsten der Armen gehört. Und wir haben hier für Spenden gesammelt und ich bin wirklich baff, weil wir mittlerweile 14.000 Euro zusammenbekommen haben. Und er hat mir die Tage geschrieben, er hat gesagt, sie haben ganz unabhängig von uns, haben sie 1,5 Tonnen Bananengestifte bekommen, weil es jemand anders mitbekommen hat, dass sie Gutes tun. Sie haben 1.000 Kilo Reis bekommen und zusammen mit unserem Geld sind sie wirklich, diese ganze Riesen-Community, für die sie sorgen, sind die wirklich die nächsten Monate oder die nächsten Wochen beziehungsweise Monate wirklich safe. Und dann hat er geschrieben, er sagt, meine Erfahrung ist, wenn wir Menschen lieben, dann berühren wir den Softspot an Gottes Herz. Ja, dann berühren wir diese Seite, die Gott liebt. Das Unartige an Jesus war, dass er diesen Regelkreislauf durchbrochen hat. Diesen Kreislauf von, du bekommst, was du verdienst. Er hat in ungezogener Manier einfach seine eigenen Regeln gemacht. Er hat Liebe verschleudert. Ob das angemessen war oder nicht, ob das derjenige verdient hat oder nicht. Free love sozusagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir miteinander Unartige sind. Nicht den Regeln entsprechen, die sagen, man bekommt, was man verdient, sondern unartig lieben. Zum Beispiel zu Hause. Ja, das kann ja gerade ja anspruchsvoll sein, wenn man plötzlich so wahnsinnig viel Nähe hat. Ja, nicht dem schlecht gelaunten Partner schlechte Laune zurückgeben, sondern ihn vielleicht zu guter Laune lieben. Den faulen Kollegen auf der Arbeit lieben. Den Nachbarn, der sich nicht an Absprachen hält, lieben. Die, die auf Social Media Blödsinn erzählt, lieben. Wo auch immer du auf Gottes Ebenbild triffst, lieben. Weil Gott Menschen liebt. Und weil du häufig der schlecht gelaunte Partner, der faule Kollege, der unordentliche Nachbar oder der mediale Blödsinn postende Mensch bist. Und auch du willst ja geliebt werden. Und das ist Gottes Hauptinteresse, dass wir einander lieben. Denn wenn wir lieben, dann spiegeln wir Gott wieder. Wenn wir nicht lieben, dann nicht. Und so simpel das klingt, so anspruchsvoll ist es. Aber ich bin überzeugt, wenn wir das hinbekommen, oder zumindest wenn wir es mehr hinbekommen, dann hat es das Potenzial, die Welt zu verändern. Und das ist jetzt kein billiger Motivationsspruch am Ende der Predigt, sondern das ist Lernen aus der Geschichte. Denn genau das haben diese paar Hansel gemacht, die nach Ostern nicht mehr hatten als einen hingerichteten Rabbi, von dem sie behauptet haben, er sei auferstanden, was ihnen nicht besonders viele Leute geglaubt haben. Und die Menschen fanden das nicht so sonderlich faszinierend. Aber was sie fasziniert hat, was die anderen drumherum fasziniert hat, war, als sie gemerkt haben, ich werde geliebt. Ganz egal, ob ich äußeren Kriterien entspreche oder nicht, ich werde geliebt. Und von daher, lasst uns diese Woche unartig sein. Unartig sein und lieben. Und das wird die Welt verändern. Das hat es nämlich schon mal getan. Gott segne euch. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.